zwischen Poesie und Wahnsinn. Hab eine Idee. Setz sie um. Überleg nicht so lang. Klingt's für dich gut? Setz dich hin. Arbeite dran. Beginne ganz klein. Sag, was brauchst du dafür? Nimm den Stift. Mal es auf. Bring die Idee zu Papier. Wo willst du hin? Wer willst du sein? Für wen machst du das hier? Stell all diese Fragen. Nein, nicht mir. Stell sie alleine nur dir. Wenn du lächelst, wenn es klopft, laut pocht in der Brust, ja, dann mach weiter. Ja, hör nicht auf. Denk weiter, immer weiter. Lauf dafür, lauf. Denn am Ende, das weiß jeder, wenn du es willst, wird's schon gehen. Das ist keine Magie. Die Belohnung am Ende kommt durch Ehrgeiz, einem Willen und purer Disziplin. Denn alles wird gut.
Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast und es ist schön, dass du wieder zuhörst. Fast Fashion. Diesen Begriff solltet ihr alle schon mal gehört haben. Herkunft, Marken und weitere Details muss man dabei ja nicht nennen. Und ganz klar, auch ich habe schon diverse Labels getragen, die man unter Fast Fashion verbuchen kann. So viel wie möglich, so günstig wie möglich und wenn's kaputt ist, kaufe ich mir halt ein neues Teil. Sag mal Franzi, hattest du auch schon so eine Fast Fashion Phase?
Oh ja, die hatte ich auch relativ lang. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja, als dann die Kinder da waren.
Ah, okay, interessant. Das kam also quasi mit den Kindern?
Ja. Okay. Bei mir waren es, ja gut, parallel eigentlich zwei Sachen. Also die Kinder und die Firma. Und durch diese Bewusstseinsveränderung kam dann auch der Shift auf das Wesentliche. Und was brauche ich eigentlich auch zum Überleben? Und was brauche ich überhaupt, um glücklich zu sein? Und als dann die Kinder da waren und man jeden Stein nochmal einzeln umgedreht hat, so, was ist eigentlich wichtig? Und was habe ich eigentlich für einen Effekt, wenn ich jetzt weiter so shoppe? Auf die Kinder, auf mich, auf die Umwelt, das muss ich irgendwie, da muss ich irgendwie mit aufhören. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Das war so der Shift. Und natürlich, dass ich, da kommen wir ja auch noch drauf, dass ich eine nachhaltige Firma gegründet habe, passt das eine mit dem anderen nicht mehr zusammen. Und mein ganzes Wertekonstrukt, mein Wertesystem hat sich ja dann unglaublich stark verändert. Also ich habe überhaupt mal über Werte nachgedacht oder tiefer über Werte nachgedacht. Und von daher, das ging dann relativ schnell, dass ich diesen Shopping-Wahn abgestellt habe. Und dieses, cool, ich kriege wieder ein Paket und es klingelt an der WG-Tür. Und yeah, das ist bestimmt für mich. Also vielleicht auch schon so eine Art, ja, wie du sagtest, ne, man konnte halt kaufen, man konnte nachkaufen. Es war immer dieses befriedigende Gefühl, cool, ein Paket, cool, was Neues. Also auch wirklich absolut kopflos. Das war lange, lange so, bis 30 ungefähr, ja.
Die neuesten Farben der Saison und jetzt wieder das neu kaufen und das neu kaufen, aber dann halt nicht nur ein Teil, sondern zwei, drei, vier Teile, weil ich sag mal so, ist auch günstig gewesen oder ist halt günstig, es gibt es ja immer noch. Es ist ein großes Umdenken da, aber es ist ja immer noch so, dass ich ganz viele Teile kaufen kann für ja, weniger Geld, möchte ich fast meinen. Beziehungsweise für so viel, wie ich für ein vielleicht nachhaltiges Teil, wo ich nur eins bekomme. Und deswegen greift man ja oftmals dazu, ob das Boxershorts sind oder ähnliches, wo man, ja, dann reißen sie halt, gehen sie halt einfach weg und dann kaufe ich mir halt einfach wieder ein neues, ist ja egal. Ja, wenn es ausleiert, ach, hängt schief, komische Naht, ja, egal, kaufe ich mir ein neues. Aber, ey, Franzi, wer bist du eigentlich? Willst du dich mal vorstellen? Ich glaube, also es ist ja immer die schöne Stimme und dann ist ja oftmals so, dass viele Leute dann immer im Nachgang sagen, ja, ich habe so wenig erfahren und alles und deswegen denke ich mir so, jetzt gibt es mal eine Vorstellung, ist immer mal am Anfang eine Vorstellungsrunde. Also Franzi, wer bist du?
Wer bin ich? Genau, ich bin Franziska, also viele nennen mich Franzi, eigentlich nennen mich alle Franzi, ich kenne nur wenige im Umfeld, die mich Franziska nennen. Ich bin, wie alt bin ich jetzt? 39 werde ich im Oktober, ich bin immer so ein bisschen hängen geblieben auf, eigentlich bin ich noch 23, deswegen muss ich mir überlegen, wie alt bin ich. Das ist ganz lustig. Naja, auf jeden Fall, ich habe zwei Kinder, 5 und 7 Jahre alt, Junge und ein Mädchen. Ich lebe in Hamburg, jetzt ungefähr seit 2, 2,5 Jahren. Moin. Ich bin Moinsen, genau. Das sage ich auch überall, egal wo ich bin. Ich enttarne mich natürlich sofort. Moin, alle gucken mich an. Hey, ist abends, was mit dir? Naja, genau. Ich bin ein absolutes Norddicht. Ich habe trotzdem 10 Jahre mal in Frankfurt am Main gelebt, bin aber an der Ostsee groß geworden. Ich wurde in Berlin geboren, habe 12 Jahre in Ostseebad Boltenhagen gelebt, direkt an der Ostsee. Wundervolle Kindheit verbracht. Mit viel Natur, viel draußen sein, viel Quatsch machen, Höhlen bauen, Flöße bauen, also wirklich wundervolle Kindheit da oben. Und dann bin ich nach Kiel gegangen und habe da studiert. Also immer entlang der Küste und bin im Norden jetzt letztlich auch treu geblieben und ja, liebe ihn sehr, 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 sehr.
Strandkind.
Ja, ein Nordlicht. Echtes Nordlicht. Okay, in Berlin geboren. Ist, sagen wir mal, ist noch Nord.
Ey, komm, das ist Nord, definitiv.
Ist okay.
Jetzt werden das
okay.
Wahrscheinlich einige zerstückeln. So, Alter, Leute.
Das ist nicht Norden.
Es gibt ja immer diese Unterscheidung. Ich war jetzt auch wieder an der Nordsee gewesen. Und ich weiß immer, dass mein Cousin, Shoutout an Steffen, sagt ja immer hier, ja, jetzt bist du im echten Norden. Du musst nur mal gucken auf das Schild. Wenn du hier Hamburg rauskommst, hinten raus, da steht dann willkommen im echten Norden. Aber ey, alles Norddeutschland und ich finde, ne, von daher alles Leuchttürme.
Ja, absolut. Und je höher man geht, ich finde ja auch alles, was so über Hamburg liegt. Und ich liebe ja tatsächlich, obwohl ich der Ostsee sehr treu bin, die Nordsee sehr, 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 sehr. Weil ich liebe diese Weite. Ich finde es einfach wunderschön, die Weite, die Perspektiven. Auch wenn viele Menschen da sind, es verteilt sich immer. Du siehst halt immer noch die Landschaft. Und es ist an der Ostsee im Hochsommer, siehst du eigentlich überwiegend Schirme und Strandmuscheln und Menschen. Und du siehst nichts mehr von der Umgebung. Das finde ich so schade. Deswegen schätze ich das so sehr, in der Nebensaison mal an die Ostsee zu fahren, weil es wirklich richtig, richtig schön ist.
Ja, das stimmt. Das
ein absoluter Nordsee-Fan. Nordsee ist wunderschön. Dänemark ist so ein absolutes Highlight.
Ey, auf jeden Fall. Also ich kann das komplett unterschreiben. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich liebe die Sommer an der Ostsee, aber all die anderen Saisons liebe ich halt an der Nordsee. Also wir waren jetzt auch im Sommer an der Nordsee gewesen. Ich meine, ich war mit meinen Kindern da und den größten Hassel hatten wir eigentlich, als das Wasser wiederkam, weil das Wasser sah nicht aus wie das Wasser an der Ostsee. Und in dem Wasser waren ganz viele tote Krebse. Ja. Und mein Sohn war im Wasser drin und das Wasser wurde immer höher. Und wir sind quasi in diese etwas schmutzigere Wasser rein, weil alles aufgespült worden ist vom Wand. Und ja, da war Matteo war komplett, der hat ein Trauma bekommen, ey, weil der so viel.
Ernsthaft?
Ja, für den war das nix, ne? Ich mochte das, aber der wollte nicht auf dem Schlamm stehen und so. Von daher habe ich gesagt, okay, zum Schwimmen fahren wir jetzt immer an die Ostsee.
Ja, das hast du aber wirklich durch die Ebbe und Flut ist das extrem, ne? Da wird halt viel immer angespült und dann das ist für die Kinder wahrscheinlich schon erstmal so ein bisschen Schock, ne? Weil die bewegen sich nicht mehr, die Tiere.
Ja. Ja, Franzi, aber du bist ja auch, also nicht nur ein Nordlicht, sondern du bist ja auch ein sehr sportlicher Mensch, was ja vor allem, also da kommen ja auch so ein bisschen die Verbindung her, wer schon mal eine vorherige Folge mit Hannes gehört hat, da kam auch das Wort Franzi und Liebe und das bist quasi du bist der Gegenpart. Und du bist aber auch, du hast ja auch schon gesagt, wenn du jetzt nach Leipzig kommst, wir gehen da mal laufen, also du bist auch ein sehr sportlicher Mensch, woher kommt deine Sportlichkeit?
Das ist eine gute Frage, da habe ich ja schon jetzt in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht und das ist getrieben, würde ich sagen, erstmal irgendwie genetisch veranlagt. Es muss durch meine Mutter gekommen sein, weil meine Mutter war damals noch, die war 800 Meter Läuferin, Mittelstrecke, also sehr erfolgreich, sehr gut. Und ich bin in Boltenhagen zur Schule gegangen, erste Klasse, erste Sportfest und ich erinnere mich noch an den Moment, wo irgendwie 5 Urkunden hochgehalten wurden. Damals hieß sie noch Franziska Wenzel. Franziska Wenzel, Platz 1 im, keine Ahnung, Weitsprung. Franziska Wenzel, Platz 1 im 60-Meter-Lauf. Und das ging irgendwie so weiter. Und mit der ersten Klasse war das so gesetzt, ich werde Läuferin. Also ich war sehr gut im Laufen. Ich fand eigentlich Springen immer mega cool. Wollte ich immer eher machen, aber ich war sehr gut im Laufen. Und so ging das denn los. Und auf dem Gymnasium gab es dann dieses Jugendtrainiert für Olympia. Und da bin ich dann irgendwann auch reingegangen und bin dann auf dieser Mittelstrecke gelandet, leider. Ich muss sagen, ich war darin sehr gut, aber das war für mich in Erinnerung jetzt auch rückblickend immer wirklich anstrengend, diese zwei Runden durchzuziehen, sich die einzuteilen. Der Start war aufregend, ne? Also dieses Ganze, ich muss vorher nochmal zur Toilette, voll aufgeregt. Dann wurde wirklich auch mit dieser Pistole geschossen. Mhm. Und dieser Moment, wann läufst du los? Und es war immer so mega aufregend. Wie teile ich mir diese Zeit ein? Und dann habe ich in der ersten Runde schon überlegt, okay, was ist, wenn ich einfach umknicke und hinfalle? Dann kann ich aufhören, richtig gut. Und dann bin ich immer so mittel gelaufen. Und dann aber irgendwann, also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, kam es dann doch, okay, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Und dann habe ich immer die letzte halbe Runde das Feld aufgeräumt und bin nach vorne gerannt. Das war eigentlich immer so. Ich habe lange überlegt, wie komme ich hier raus aus dieser Scheiße. bis ich dann nochmal den Turbo angemacht habe und dann habe ich das Feld geräumt, dann war ich immer unter den ersten dreien. So.
Wow.
Ja, also es war schon, genau, es war eine aufregende Zeit und ich war auch dann viel im Weitsprung, aber Hochsprung wollte auch nie jemand machen. Das war dann auch so meins, wo ich immer eingesetzt wurde. Ja, und dadurch, dass ich halt dieses irgendwie in mir hatte, diese Gene, obwohl es nicht, glaube ich, meine richtige Distanz war, fing ich dann auch irgendwann an, einfach so laufen zu gehen. Ne? Ich weiß gar nicht, wann es anfing. Also irgendwann, als ich, glaube ich, aus der Schule raus war, dann fing ich mit Volleyball an, mit 19. Mhm. Bin ich erst relativ spät eingestartet. Das ist ja jetzt meine Sportart, Beachvolleyball. Ja. Vorher auch Volleyball in Frankfurt am Main in der Regionalliga gespielt. Durch den Volleyball gestartet und durch den Volleyball natürlich nochmal beiläufiges Training, Kreislauftraining, ne, andere Belastungen. Intervalltraining war ich auch immer am Laufen. Und das Laufen, das fliegt mir so zu. Ich kann einfach loslaufen, laufe meine 10 Kilometer. Das reicht mir auch max. Also ich laufe eigentlich nicht drüber. Also es gibt schon mal so Zeiten, wenn mich jemand sehr motiviert, dass ich drüber laufe. Aber so, das ist so die magische Grenze. Das reicht mir voll, mehr brauche ich okay. gar nicht. Und mittlerweile sind das auch eher so 5 Kilometer, die ich so laufe, entspannt. Morgens eine Aktivierung. Mhm. Genau, und dadurch, dass ich jetzt ja auch ungefähr 1 bis 2 Mal die Woche Beachvolleyball Training habe und auch im Sommer dann aktiv bin bei Wettkämpfen, ist das auch so ein bisschen weniger geworden, dass ich nicht mehr so viel laufe. Genau, und zusätzlich mache ich auch noch Yoga. Aber wie gesagt, Laufen ist so, ich kann einfach laufen, ich ziehe die Schuhe an, lauf los. Ich habe dieses Gefühl, es sei denn, ich laufe schnell. Also ich hatte eine Zeit, Corona war, glaube ich, meine absolute Peak-Zeit, was Lauf-Performance anging, aber richtig krass, wirklich richtig krass. Da habe ich noch einen Lauf, das war der Lauf meines Lebens, 10 Kilometer gelaufen in der Speicherstadt, 5 Kilometer Wasserkante, 5 Kilometer zurück, in 4 Pace, Durchschnittspace, 4,44 oder so, 10 Kilometer. Und das hab ich natürlich gefeiert und das war natürlich eine geiler Spot zum Laufen, in den Sonnenuntergang rein, also Glücksgefühle, so irgendwie, keine Ahnung, wo die alle hingingen. Das war so wirklich die Hochzeit meiner Laufkarriere, würde ich sagen.
Corona.
Krass, wirklich, das ist echt krass. Krass, also einfach raus, ne? Ich muss einfach laufen gehen, ich muss raus hier. Und es war wahrscheinlich so ein Ausgangsthema,
so einen Schuss nach oben in Corona, also da, so wie du das, glaube ich, erlebt hast, ist das mit dem Laufen ja sowieso viel, viel mehr geworden in der Zeit, weil alle raus wollten. Und was kannst du machen als alleine laufen gehen? Ne? Das ist so dein Sport oder die Möglichkeit, alleine zu sein, weil du ja keinen anstecken sollst und gleichzeitig so deinem Sport, genau, also die Bewegung zu haben, die dir sonst überall fehlt. Ja. Aber krass, ey, schön. Ich hätte jetzt voll was anderes erwartet. Also ich meine, wir kennen uns ja auch nur so, also durch Hannes ja sowieso. So zwischen Tür und Angel immer mal erzählt oder hier und da mal erzählt, aber noch nie so intensiv. Und ich hätte dich jetzt sofort ins Volleyball reingeschmissen. Ne? Irgendwie war ich jetzt so, okay, du erzählst jetzt so ein bisschen, was Hannes auch im Volleyball erzählt hat, so Leistungssport und im Volleyball und ähnliches. Aber dass du aus Leichtathletik kommst, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, absolutes Leichtathletik-Talent. Meine Mutter wollte mich auf die Sportschule schicken. Ich bin ja in jungen Jahren schon relativ viel umgezogen. Irgendwie in Berlin geboren, in Bremen gelebt, in Rostock gelebt, in Warnemünde gelebt, in Brüttenhagen gelebt und. Also viel umgezogen als Kind schon. Und irgendwann habe ich gesagt, Mama, ich möchte jetzt hier bleiben. Ich möchte nicht nochmal die Schule wechseln. Und das war so ganz bewusst. Also sie hat mich da gesehen und ich wäre wahrscheinlich das auch wirklich sehr gut geworden. Aber da war für mich so der Punkt, so nee, das mache ich jetzt hier und das ist okay, das kann ich gut, aber jetzt nicht den Schritt nochmal weg von den Freunden. Das war dann Schritt zu viel.
Naja, das ist auch wenn man immer denkt, der Norden ist der Norden, ne, alles Mögliche, das ist trotzdem, die Orte sind so weit voneinander entfernt, das ist der Wahnsinn. Ja. Es ist ja auch manchmal so viel Land dazwischen, das ist ja in Schleswig-Holstein das Gleiche. Also ob Nordsee, Ostsee, die Hotspots, die großen Orte dort, touristisch und so, aber wenn man mal Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein anguckt, was dazwischen drin ist, ne, da ist nicht viel. Da ist, du fährst am einen zum nächsten Ort, du fährst eine Ewigkeit.
Ich weiß auch gar nicht, wo ich dann hingekommen wäre, ob das jetzt Rostock oder Schwerin gewesen wäre. Ich weiß auch nicht, ich glaube, Hannes hätte ich dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel früher gesehen. Hannes habe ich ja mit 18, ne? Das war ja unsere Jugend. Liebe oder meine Jugendliebe mit so 4 bis 6 Wochen zusammen waren. Weil ich dann wirklich traurig war, als das vorbei war und Hannes war in Berlin auf dem Sportinternat oder auf der Sportschule und das weiß ich noch, ja, okay, jetzt nicht traurig sein. Okay, ich nehme einfach seinen Freund.
Aber wie das so ist, ne?
Also ja, total verrückt. Ich meine, wir waren 18, ne? Also.
Und dann kommt das wieder zurück irgendwann. Du bist erwachsen, hast dein Leben erstmal aufgebaut. Ja,
das Universum. Und dann ich sag's, das Universum wollte das. Das hat uns wieder zusammengebracht. Also liebe Grüße gehen raus an meinen Hans.
Ja, schöne Grüße. Ja. Ich glaube, Hannes, da fällt mir gerade ein, dass ich Hannes schon eine Weile lang jetzt nicht wieder gesehen habe. Hannes, wir sehen uns bald. Genau.
Wir sehen uns zum Laufen.
Ja, genau. Du hast ja, also nicht nur die Sportverbindung und alles, sondern du bist ja auch dann irgendwann in Hamburg sesshaft geworden. Ne? Also, was hat dich nach Hamburg getrieben?
Das ist eine gute Frage. Also, ich war in Kiel, habe ja studiert, bin dann für ein Praktikum damals auch in Hamburg gewesen, ein halbes Jahr. Vorne an der Wasserkante beim sehr schönen Verlag. das war eine schöne Zeit und da habe ich schon angefangen, so Hamburg lieben zu lernen, also auch Hamburg mit den Möglichkeiten und damals war, oder ist auch bis heute noch, Hamburg ist ja so Beachvolleyball-Zentrum, also auch für Olympiastützpunkt, ist ja von damals von Kiel nach Hamburg gegangen und ich habe hier viele Freunde in dieser Beachvolleyball-Community in unterschiedlichen Levels, ne? Also wirklich von bis und eine enge Verbindung. Dann war es ja so, damals durch meinen jetzt ja Ex-Mann, das war ja damals die Liebe, die mich nach Frankfurt am Main getrieben hat, sozusagen. Und da war ich ja dann auch 10 Jahre in Frankfurt und da haben wir auch die Familie gegründet und Max und Ella und. Und das war eine sehr prägende Zeit, dass auch die Firma entstanden. Also Frankfurt am Main, der ist ja wirklich ein Schlüsselort und ich mag Frankfurt auch wirklich sehr. Viele mögen Frankfurt ja nicht, durch Hören und Sagen. Das kann ich aber nicht bestätigen. Es ist wirklich eine sehr lebenswerte Stadt.
Ja, ist sie wirklich.
Sehr schöne definitiv. Stadt. Genau, und dann war es halt so, durch die Trennung war es für mich klar. Also damals war schon klar, nach 5 Jahren liegen wir die Karten auf dem Tisch und wir wollen eigentlich wieder in den Norden zurückgehen. Das hat nie stattgefunden. Und durch die Trennung war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt die Chance, dahin zu gehen, wo ich hingehöre. Und so war es dann auch. Das war dann Hamburg. Also ich hatte überlegt, ob ich nach Rostock gehe. Da war mir aber, weil meine Mama da lebt, aber da war mir diese ganze Community, also meine Bestandsfreunde aus der Jugend, wie ich sie alle aufgebaut habe, es war einfach nicht genug Futter da. Ich dachte, eigentlich ist es zu weit östlich auch und zu weit jetzt auch von dem Papa entfernt, der lebt in Düsseldorf. Die Strecken sind weit. Dann war noch eine Überlegung. Berlin ist natürlich, also es war mir ein bisschen zu groß und da fehlten mir auch so meine Bestandsfreunde. Und dachte ich so, okay, was ist so ein bisschen dazwischen? Kiel war meine Studienzeit, ich habe Kiel geliebt, aber es ist nicht mehr die Zeit, jetzt als Familie wieder nach Kiel zu gehen. Und da habe ich auch sehr viele Freunde gehabt, aber so der Kern war eigentlich Hamburg, da waren die meisten. Und dachte ich, cool, das ist doch ein guter Spot. Und ich musste auch immer daran denken, ich habe ja auch die Firma mitgezogen, ne? Die Firma aus Frankfurt am Main nach Hamburg ist auch gleichzeitig auch ein super Standort, in der Startup-Community, im Umfeld. Hier findet auch viel statt und generell einfach ein guter Standort.
Denke ich auch.
Fühlte sich gut an.
Modeseitig, wenn man das sowieso als Mode nehmen möchte, und dann kommen wir quasi auch auf die, was deine Firma ist, hat mit Mode zu tun. Name ist Inaska. Du bist quasi in Frankfurt auf die Idee gekommen, Inaska zu gründen und zu sagen, so, ich mache jetzt irgendwas komplett anderes, ist ja schon, ich weiß nicht, komplett anders, je nachdem wie deine Vorgeschichte ist, aber einfach auf eine Idee zu kommen, auf eine verrückte Idee zu kommen, zu sagen, ich gründe jetzt ein nachhaltiges Label.
Ja, also ich habe angefangen nach dem Studium, also ich habe Ökotrophologie studiert, für manche, sag ich mal, übersetzt, einfach Ernährungswissenschaften. Mein Schwerpunkt war aber dann immer Ernährungs- und Verbraucherökonomie. Also ich war viel im Food-Marketing unterwegs. Und meine Vorstellung damals war es, okay, ich möchte in einem großen Unternehmen landen, wo ich viel lernen kann, wo ich mich entwickeln kann. Und da habe ich mir dann das Größte ausgesucht, was es so gibt auf der Welt, den größten Nahrungsmittelkonzern. Da war ich dann. Und da habe ich dann ein Trainee-Programm gemacht, Marketing, Sales. Dann habe ich noch ein Jahr, also 2 Jahre lang ging das, ein Jahr Brandmanager gemacht. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, habe ich mir das angeguckt und dachte so, ja, eigentlich bin ich das gar nicht. Es ist mir viel zu groß, es ist mir viel zu komplex. Okay, ich habe viel gelernt, aber eigentlich will ich doch was machen, was ich so greifen kann, was ich so selbst entwickle, wo ich so selbst entscheiden kann, wo ich schnell bin in meinen Entscheidungen. Ja, und dann habe ich da die Katharina kennengelernt, im Assessment Center damals schon. Das war auch schon so ein Schlüsselmoment im Assessment Center. Die wollten damals eigentlich nur Katharina nehmen, hatten mir dann aber am Telefonat gesagt, wir wollen dich auch, Franziska, wir nehmen dich nur später. Also wir nehmen Katharina im Mai und wir nehmen dich im September. So okay. War es dann. Und wir hingen damals im Assessment Center schon immer zusammen rum. So. Und dann haben wir natürlich immer viel Austausch gehabt, viel zusammen gemacht und auch befreundet alles. Und irgendwann dachten wir so, komm, lass uns doch mal überlegen, was können wir denn machen? Und ich war schon immer in diesem Modus beim Beachvolleyball vor allem, dass wir im Sommer immer nach einem Oberteil gesucht haben, also ein Sportoberteil, Bikini, was auch immer, der gut aussieht und der hält. Also das war eigentlich, das waren damals die zwei wichtigen Kriterien. Der muss halten und der muss gut aussehen. Und damals gab es immer nur die klassischen Fast-Fashion-Marken, die jeder kennt, die jeder sieht, die jeder trägt, die damals noch erschwinglich waren, wie auch immer. Heute noch erschwinglich sind, aber na gut, okay.
Kommt drauf an, ne? Also ich habe jetzt gesehen, das auch an. Schon, wenn man in den Läden rum schaut, wenn man die Preise sieht und dir dann denkst, ey, es geht ja nicht um das Teuersein, aber der Wert dahinter, ne? Da steht zwar ein Wert auf dem Preisschild, aber am Ende siehst du diese Geschichten, diese Greenwashing-Unternehmen und all das, was drumherum passiert. Du weißt genau, was diese Firma, wie die produziert, und dann ist der in meinen Augen der Preis einfach nicht gerechtfertigt bei vielen, ne?
Ja, also, das kommt noch dazu, wenn du die Positionierung im hochpreisigen oder mittelpreisigen Segment siehst. Und dann aber die Produktionsbedingungen kennst. Das natürlich, das passt da nicht mehr zusammen.
Genau,
richtig. Und und es gab irgendwie nie auf dem deutschen, europäischen Markt, der für uns interessant war, wenn du was bestellen musst und du hast ja dann Lieferzeiten, Zoll, Gebühren, das musst du ja alles mit einbeziehen. Das heißt, wir bestellen jetzt nicht regelmäßig irgendwie in den Staaten oder in Australien, nur um dieses Teil zu bekommen. Haben wir halt nie was gefunden, wo wir dachten so, das ist total gut, das ist ein gutes Produkt, das ist solide, das hält lange, das ist funktional, das sieht gut aus. Und er hat gesagt, lass uns das doch selber machen. Also lass uns doch, und da habe ich das Katharina vorgeschlagen, lass uns doch so ein Produkt entwickeln, das ist doch voll geil.
Lass uns das selber machen.
Nicht. Es gibt keinen, und wenn wir das machen, dann machen wir das gleich richtig gut. Also machen wir das sauber, machen wir das grün, bauen wir das nachhaltig auf von der Basis. Es gibt keinen Kompromiss in der Produktion, in dem Material, in der Transparenz, in unseren Werten und. So, und da haben wir gedacht, okay, da haben wir da 1,5 Jahre drauf recherchiert, Businessplan geschrieben. Es klingt ja immer so toll, Businessplan schreiben, der dann irgendwie beim ersten Verkauf sowieso auseinanderfliegt und nicht mehr funktioniert. Cool. Aber macht ja nichts. Es ist immer so schön, diese Businessplan schreiben, ist immer wundervoll. Naja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann haben gesagt, geil, wir bringen jetzt einen nachhaltigen, hochfunktionalen Sportbikini raus und sind dann im Januar 2016, genau, haben wir gegründet. Also es sind jetzt schon 7 Jahre.
Wow.
Und wir sind noch da.
Ihr seid noch da, genau.
In dem Haifischbecken. Ja, also, und so war eigentlich die Story, genau. Also vom eigentlich eher aus dem Food-Bereich in den Sportbereich. Also ich hatte eigentlich nie wirklich was mit Design zu tun, jetzt rein fachlich gesehen. Also ich würde sagen, ich habe ein sehr gutes Auge für Dinge, die, ne, also so ein bisschen für Proportion und Ästhetik. Und das Auge habe ich. Ich habe natürlich nie diese Fachkenntnis gehabt, wie Schnitte angelegt werden. Das haben wir uns natürlich eingekauft, aber wir wussten, was wir brauchen. Wir wussten, ne, was das Problem lösen kann. Und wir wussten, wie wir es machen wollen. So.
Ja. Und dann kam.
Und dann ging die Reise los.
Und dann ging es quasi nach vorne. Und ihr habt gesagt, so, ja, wie könnte man denn das Unternehmen nennen? Wie kommt man auf den Namen Inaska?
Ja, das ist ganz spannend. Also Katharina und Franziska, das sind ja so die letzten 3 Buchstaben jeweils zusammengefügt. das war ganz witzig. Ach, das, nee, das weiß man aber nicht. Ja, das ist nicht so trivial. Das Witzige war, wir hatten ja so einen Sportbikini-Fokus damals, so sehr stark. Und dann haben wir gedacht, okay, lass doch markenrechtlich prüfen. Was ist denn mit Mokini? Was ist mit iKini? Weil so Movement, Activity, nicht Bikini, nicht der Second Best sein, sondern der Best Bikini sein, so ein iKini. Und dann wurde uns so vom Markenanwalt immer wieder zurückgespielt, das können wir nicht machen, gibt es Markenkollisionen mit Marken irgendwo auf der Welt, auf Hawaii, irgendwo, was auch immer. Und dann haben wir schon zwei Markenprüfungen gemacht, die ja jeweils 500 € kosten. Und für uns war das damals viel Geld. Und dann irgendwann haben wir gesagt, wenn wir jetzt noch eine Markenprüfung machen, also es muss doch irgendwann mal was dabei sein. Dann haben wir uns so umgeschaut, wie machen das denn an die anderen, die ihre Marken auch zusammensetzen durch Namen. Da gibt es ja auch einige, ne? Und dann, okay, lass uns das mal das versuchen. Wir setzen jetzt mal die letzten drei Buchstaben einfach zusammen und gucken, was passiert. Und dann ist Inaska entstanden und dann, das war frei. Und dann so, ja, Gott sei Dank. Und ich bin auch wirklich sehr froh über diese Fügung, weil es macht Möglichkeiten für mehr. Dieser Name ist viel breiter aufgestellt, Inaska. Unter dem kannst du viel mehr darstellen und bewegen, als jetzt nur über iKini oder Mokini. Das wäre halt sehr, sehr spitz gewesen. Ja. Und so haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten.
Ey, auf jeden Fall. Das verbreitet so das Spektrum ja extrem. Weil wenn du nur so Kini hast, irgendwie, dann bist du halt ja wirklich nur auf, also ich, wenn ich das Wort höre, stelle mir halt einfach irgendwelche also Frauenoberteile, beziehungsweise halt nur die, das an sich vor, du hast ja aber Möglichkeiten noch Athletikbekleidung oder was auch immer, das Spektrum da gibt dir ja so viele Möglichkeiten. Ja, stimmt.
Ja, und ich finde auch dieses alles mit I hinten oder Ini oder Kini, das klingt auch immer alles so niedlich, wir wollen nicht niedlich sein.
Ja, gibt ne? Stimmt. Also das ist auf jeden Fall.
Ne? Und ich finde, in der Wahrnehmung ist auch nochmal, es ist eine schöne, es klingt gut und da kann man viel reinpacken.
Ja. Ist dann, also ihr habt ja dann eine ganz spezielle, also speziell nicht, aber ihr habt, auch wenn wir sagen, von Spreiten, breitem Spektrum, habt ihr euch ja auf ein Geschlecht auf jeden Fall eingefahren, möchte ich fast sagen.
Ja.
Das weibliche Geschlecht.
Das weibliche Geschlecht. Ja, das war natürlich getrieben von uns, weil wir, das war ein Problem, was die Frauen hatten.
Genau.
Die Männer hatten immer ihre Boardshorts und waren, glaube ich, relativ happy damit, würde ich sagen.
Ich brauche nichts
anderes. Genau, es ist ein bisschen einfacher, ne? Weil es ist nicht ein elastischer Stoff, der eng am Körper sitzt, sondern es ist irgendwie was Weites. Und bei den Frauen, da hast du ja schon erstmal, du hast die Körpergröße, du hast den Umfang, du hast den Unterbrustumfang, du hast den Brustumfang, du hast unterschiedliche Form und Stabilität der Brust und. Du hast unterschiedliche Intensität der Bewegung.
Ja.
Wenig, viel, du hast nass, du hast kalt, du hast Schweiß, du hast Wasser. Also es sind so viele Komponenten, die dieses Produkt ultra komplex machen, allein für die Zielgruppe und dann noch zusätzlich, dass wir uns für den E-Commerce ja entschieden haben, online, ein Produkt, also was irgendwie Bademode oder Unterwäsche ist, was eine Frau online kauft, wo die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch sein muss, dass dieses Produkt einfach auch perfekt sitzen muss.
Ja.
Und dazu kommt auch noch, dass wir von Anfang an keine Verschlüsse wollten, also das heißt, wir haben keine Verschlussteile, du ziehst unsere Sachen einfach so über den Kopf, das heißt, du hast auch keinen Verschleiß, wir haben auch keinen extra Einkauf, es gibt keine extra Produktion für Einzelteile, für Metall oder Plastik. Und dann haben wir, das hat sich natürlich alles auch erst entwickelt in dem ganzen Feedback, in der Anwendung, Trägereinstellung, also wir haben so Knoten, die du verschieben kannst, also wir haben Knotenpunkte, die aber flach sind, so Ösen könnte man sie nennen, wo du dein Oberteil einstellen kannst, je nach Performance, also ich brauche jetzt richtig guten Halt oder ich brauche einfach nur was Softes für, ich will mich ein bisschen entspannen, haben wir im Prinzip ein Trägersystem entwickelt, was du verschieben kannst, ohne dass du dicke Knoten hast, die dann wiederum drücken auf deiner Haut und im Neo zum Beispiel, dass du keine Druckpunkte hast.
Ah ja.
Genau, und das war dann auch das oberste Ziel. Also Performance, Komfort, Passform und das ganze Thema auch Natürlichkeit, weil bei uns ist nicht so, dass du irgendwie großartig noch irgendwie einen Shape-Effekt hast oder sonstiges, sondern das bleibt einfach, am Ende ist es so, wie du auch geformt bist, so kommst du auch raus, sag ich mal. Ja.
Geile Idee.
Und
das Problem habe ich, ja, jetzt weiß ich auch, warum das mit der Frau, also ich kenne das ja nicht, ne? Also bei mir gibt es die Hose, ich mache sie zu und dann ist gut. Aber da ist ja nichts, also gut, auch der Gummizug vielleicht oben irgendwie, aber ey, klar, also das ist ja, glaube ich, schon, ich meine, perfekt, weil du als Frau weißt, wo es da drückt und wo es da hängt, was besser gemacht werden kann. Ja, Und dann kommen wir natürlich, dann kommen die Ideen
Ja.
natürlich rein. Das ist cool.
Und bisher ist es, wie gesagt, von Frauen für Frauen. Das ist, wir haben immer mal wieder drüber nachgedacht. Es kam auch an den einen oder anderen Stellen mal die Frage, ob wir auch was für Männer machen. Haben wir auch immer mal wieder Gedanken reingesteckt, aber auch immer wieder gedacht, was das bedeutet, ne? Also so eine neue Kategorie zu öffnen, eine Männerkategorie, wo wir erstmal einsteigen müssen in die Bedürfnisse. Und wie ist denn die Marktlage? Ich meine, am Ende gibt es alles. Und was können wir für Männer machen, was es noch nicht gibt? Also es ist wirklich super schwer. Und was wir auch gemerkt haben über die Jahre, wir wollen in einer Nische bleiben, wir wollen in unserem Expertinnenbereich bleiben und da gar nicht so weit hinaustreten, weil das ist wirklich schwer in diesem hoch umkämpften Markt Fuß zu fassen, also auch neue Fußstapfen zu setzen. Also wenn ich jetzt eine neue Boardshot mache, ist das Wahnsinn. Wie kriege ich die nach vorne? Also was kann die, was die anderen nicht kann? Und habe ich dafür Budgets, um das rauszuschreien? Hier ist die neue Boardshot, die keine Ahnung was noch kann. Ne? Also da hängt ja dann immer so viel dran. Und wenn du noch nicht so eine Marktgröße hast, ist das schon eine Herausforderung, da einfach so, ich mache jetzt mal eine Männer-Boardshot.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja.
Also da ist natürlich der Ansatz bei der Frau, wo man halt selbst die Druckpunkte oder die Probleme oder was würde ich mir komfortabler, also was würde ich mir wünschen, was halt einfach noch nicht da ist, so was auch eure Idee war, das natürlich ganz klar. Also vielleicht klar, kommt mal irgendjemand und sagt, ey, du, ich als Mann hab das und das und das und das und du sagst ja, ey, komm, jetzt haben wir endlich jemanden, wo wir doch einen Ansatz haben, aber ey, von daher, es findet sich alles und deswegen ja auch perfekt für den Namen, weil mit Kini wärst du dann bei Männern wahrscheinlich ein bisschen schlecht dran. Also nicht als schlecht, aber da wird es dann immer eher, sie kaufen, ich würde fast sagen, wenn man so eine Marktumfrage machen würde, kaufen wahrscheinlich weniger Männer irgendwas, was mit Ini endet.
Ja, das ist wirklich so. Das klingt immer so witzig, ne? Aber das ist tatsächlich, das ist schon ein Punkt. Das klingt immer irgendwie weiblicher, feminin, ne? Irgendwie
Definitiv.
geht eine andere Welt auf, ja.
Aber
Ja.
also da kann man auch sagen, also wofür steht Inaska? Steht das als innovatives Unternehmen für Frauenbekleidung oder also weiß ich, kannst du das vielleicht einfach mal kurz und direkt sagen, etwas kurz sagen?
Ja, also im Prinzip schon. Also stehen wir für hochfunktionale, nachhaltige Swim- und Activewear. Unser Kern ist definitiv Swimwear, also Schrägstrich auch Beachwear natürlich, weil wir aus dem Sand ja geboren wurden und vor allem im Sand da unsere Performance sehen, sind aber natürlich auch im Wasserbereich genauso stark. Was uns wichtig ist, ist, dass wir den Frauen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen Körperformen halt eine Problemlösung, also eine Lösung mitgeben können. Dass sie sich sowohl im Alltag als auch im Wettkampf, als auch im Training mit absolutem Fokus darauf konzentrieren können, ohne daran zu denken, wie bin ich eingepackt? Ne? Wo muss ich noch irgendwas einstellen? Muss ich noch irgendwo was beachten? Also, das heißt, wir wollen die Begleitung sein oder die Begleiterin im Sport und im Alltag. Und sind, denke ich auch, werden mittlerweile da auch als Expertinnen wirklich wahrgenommen, gerade in dem Oberteilbereich. Also, wir finden halt dieses Bikini-Hose ist auch ein großes Thema, gibt es auch unterschiedliche Bedürfnisse, aber gerade in diesem obenrum. Ja, und was uns wichtig ist, also das sieht man in den Produkten, das sieht man aber auch in der Fotografie, das Thema Ehrlichkeit. Also das heißt, Ehrlichkeit geht ja, also das ist das eine, ich zeige meinen Körper, wie er ist, ohne ihn zu shapen. Also es ist authentisch. Das ist uns wichtig und das ist uns auch wichtig in der Fotografie. Das hatten wir ja vorhin schon einmal angesprochen, dass wir fast schon seit Gründung, würde ich sagen, also wir haben immer mehr und auch unterschiedlichere Körperformen aufgenommen. Also wir haben, würde ich sagen, von der XS jetzt die Lara, die ist jetzt seit 2 Jahren dabei, unser Model aus Teneriffa, die ist jetzt ein XXL. Genau, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Geil. Manchmal ist man auch lost, ne? Ja, genau, wir haben über authentische Fotografie gesprochen. Dass wir nichts retuschieren, wollte ich sagen. Also wir weder Zellulite, noch Narben, noch irgendwelche Pickel, noch Leberflecken, gar nichts. Das Einzige, was wir an den Fotos machen, ist höchstens, wenn die überlichtet sind, Kontraste verändern und, und. Das ist ja auch in der ganzen Fashion-Industrie, aber auch in der Fast-Fashion-Industrie, das ist ja jetzt schon seit einigen Jahren, ich glaube, es kam irgendwann mal durch die Kampagne eines Kosmetikherstellers, dieses Thema No Age und wo auch unterschiedliche Körperformen auch gezeigt wurden. Das ist ja irgendwann mal gekommen. Das machen auch unterschiedliche, auch größere mittlerweile sehr intensiv, unterschiedliche Körperformen und Farben auch zu zeigen.
So wie die Menschen sind.
So wie die Menschen sind. Und das ist genau. Was, das kriegen wir auch. Und so spielen wir auch unsere Werbung aus, Anzeigen über Social Media. Und das wird uns so intensiv und direkt zurückgespielt, dass die Leute sich fast schon erschrecken, dass sie sich darüber freuen, dass normale Menschen gezeigt werden.
Ja, ja.
Also das ist eine Dankbarkeit, kommt da in den Kommentaren. So schöne, natürliche Frauen, endlich. Also das ist... Wir zeigen alles, wir zeigen die Dehnungsstreifen, wenn du Gewichtsveränderung hattest, sei es durch eine Schwangerschaft oder du hast generell mal viel zu oder abgenommen, wie auch immer.
Ja.
Das zeigen wir und da gehen wir auch drauf und das ist auch ehrlich und das ist authentisch und das ist auch ein ganz großer und wichtiger Kernwert von Inaska, also Ehrlichkeit und Transparenz. Super.
Genau, das ist doch das, was wir am Anfang hatten, als wir noch nicht aufgenommen haben, mit dem Authentischen, mit dem also für mich ist es ja auch immer so ein Ding, ne? Wenn ich am Strand lang gehe, ich sehe nicht, also wenn ich am Strand lang gehe, auch die Rettungsschwimmer oder ähnliches, die sehen halt nicht alle aus, wie uns das Baywatch oder keine Ahnung, irgendjemand in der Vergangenheit mal gezeigt hat. Und immer wieder die Werbekampagnen, in denen die dünnsten und die, keine Ahnung, athletischsten Menschen gezeigt werden, sondern wir sind Menschen mit all dem, was wir haben, ne? Mit all den Formen, die wir haben, mit all den Farben, die wir haben, mit all den Namen, die uns das Leben gegeben hat. Und wie schön ist es denn, wenn uns jemand in den Klamotten zeigt, der auch die Klamotten verkauft, also wenn jemand, der verkaufen möchte, kann es auch an einer Puppe anziehen, ne? Dann muss ich es auch nur irgendwo anders ranpacken, aber so sieht man, wie sieht es an einem größeren Körper aus, wie sieht es an einem kleineren Körper aus, wie sieht es mit Hautfarbe A, mit Hautfarbe B aus, einfach nur, wie kommt das rüber, was kann doch so authentischer sein, so kann ich es doch auch einfacher kaufen und deswegen finde ich das auch geil, weil ihr hattet nur schon den Gedanken, okay, E-Commerce und dann weiß ich auch, okay, es sieht an einem größeren Körper so aus, es sieht an einem kleineren Körper so aus und von daher habe ich auch schon den direkten Draht, ohne lange überlegen zu müssen und weiß schon, welche Passform, ob das passt oder ob das nicht passt. Von daher finde ich das super und das ist auch was mir als erstes mit aufgefallen ist. Ich meine, wir hatten ja da auch schon über die verschiedensten, ich reagiere auch immer gerne darauf, weil ich das einfach liebe, dass man sich auf eine so authentische Art und Weise darstellt, ohne sich zu verstellen. Und ja, deswegen war jetzt für mich nochmal die Frage, wofür Inaska steht, aber das ist halt einfach ein wunderschöner Wert, den ihr da habt. Und das definitiv beibehalten.
Und neben dieser, sag ich mal, bildlichen Welt, die wir nach außen tragen und wo wir auch immer halt für uns auch so ein, wir haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag, wie eigentlich jede Firma einen gesellschaftlichen Auftrag haben sollte, eine gesellschaftliche Verantwortung, ist es auch das, was wir ein gesundes Körperbewusstsein, ein gesundes Körperbild nach außen transportieren wollen. Das ist auch wichtig. Also, das ist halt diese Verantwortung, die wir da sehen. Das ist auch ein großer Kernwert bei uns. Natürlich ist es aber so ein Basic-Wert. Das ist ein Hygienefaktor, Verantwortung. Damit sind wir reingestartet mit dem Wert. Und auch dieses Körperform-Thema hat sich ja auch erst entwickelt, muss man auch sagen. Also wir haben ja sehr athletisch angefangen, weil wir direkt noch aus dieser Sportwelt kamen. Wir haben noch befreundete Sportfreunde genommen, die halt athletisch waren und das ist auch alles gewachsen durch unser Bewusstsein, aber auch durch die Rückkopplung nach außen, haben wir uns da relativ schnell justiert und gemerkt, so, nee, das ist es nicht, wir gehen nicht mit einer S raus, das wollen wir gar nicht sein, weil das ist auch nicht die Welt da draußen.
Ja.
Und was noch sehr wichtig ist, ist das Thema Transparenz, das spielt natürlich bei Ehrlichkeit mit rein, dass unsere Lieferkette, das ist auch, sag ich mal, wirklich bis heute noch besonders, dass du die vollständige Lieferkette auf Produktebene dir online im Shop anschauen kannst. Du gehst auf ein Produkt, klickst auf die Lieferkette und kannst vom Garn bis zum Stoff über die Produktion jeden einzelnen Step sehen und es ist immer hinterlegt mit dem Proof. Also du hast immer nochmal einen Beweis, dass wir das dort produziert haben. Oder dass wir es dort eingekauft haben. Und du siehst dann auch, das ist auch nochmal der Proof, dass wir ein vollständig europäisches Konzept sind. Also alles, was wir einkaufen, was wir produzieren, findet alles in Europa statt. Und das war uns halt auch wichtig zu sagen, okay, wir brauchen einen Partner, wo wir halt diese Lieferkette darstellen können. Und das ist auch ziemlich Das ist ziemlich gut.
Geil. Ja. Das finde ich richtig gut. Also ich werde auch hier wieder in den Shownotes natürlich auch natürlich den Link zu euch, zu eurem Shop, auch vielleicht sogar mal direkt zu diesem, also alles, was so informativ über Inazca ist, noch ein bisschen mitteilen.
Sehr gerne.
Ganz klar. Und jetzt habt ihr seit 7 Jahren habt ihr das Unternehmen jetzt. Ne? Also 7 Jahre hast du gesagt? Ja, genau. Du bist jetzt quasi auch schon seit 7 Jahren Geschäftsführerin.
Ja.
Ja, klar.
Hast ja, auch ja also Geschäftsführende Gesellschafterin. Geschäftsführende Gesellschafterin.
Ja.
Ja, das ist die Rolle. So heißt es offiziell.
Deine Kinder sind, willst du es an den Alter verraten?
Ja, 5 und 7.
Fünf und sieben. Also das heißt, du hast in dieser Zeit natürlich auch eine Familie gegründet. Das ist ja, also so, wo viele immer sagen, ich höre immer überall, wenn halt auch Kinder haben, ich kann Dinge nicht machen, weil ich habe Kinder. Und du gründest halt ein Unternehmen währenddessen. Älteste Kind ist 7, das heißt, es gibt es also schon seitdem die Firma existent ist. Und dazwischen kam noch ein Kind. Das ist ja auch immer eine Herausforderung. Aber du hast es geschafft, du hast eine Firma gegründet und nebenbei deine Familie. Wie stark ist das?
Das ist irre auf jeden Fall. Also ich meine, das war ja damals so, die Entscheidung dafür war da waren noch keine Kinder da. Und es ist ja wie so ein bisschen für manchmal, der Zeitpunkt kann eigentlich nie der richtige sein. Das ist eigentlich auch irgendwie so Fakt. Also es gibt irgendwie, finde ich, gefühlt für so große Sachen nie den richtigen Zeitpunkt. So, aber damals war dieser Antrieb so groß und auch die Naivität so groß. Das schaffe ich doch. So ein Kind, das schläft doch den ganzen Tag. Das ist doch wie so ein Radio. Das kann ich doch leise und laut stellen. Das ist doch voll einfach. Ja, da waren die Kinder ja auch noch nicht da. So.
Diese blauen.
Dann kam das genau. Das hat mich eigentlich, ich glaube, das hat mich hauptsächlich dazu getrieben, die Naivität zu dem Thema, das parallel zu machen. Und dann kam das erste Kind, das war ja dann im Oktober 2015 und im Januar 2016 habe ich diese Firma gegründet. Also das war, glaube ich, die größte Herausforderung meines Lebens und der größte Kraftakt meines Lebens, sowohl in der Findung, also ich glaube vor allem in der Findung der Mutterrolle. Was für eine Mutter möchte ich sein? Also was hatte ich vielleicht vorher für Vorstellungen? Was wurde ich dann für eine Mutter? Ich würde also sagen, eine sehr direkte, liebevolle, bedürfnisorientierte Mama, die niemals ihr Kind irgendwo weinen lässt. Ich habe viel gestillt, das hat mir viel, viel Kraft gekostet, sehr viel Kraft gekostet. Ich habe das sehr unterschätzt, wie viel Energie man eigentlich braucht dafür.
Ja.
Das habe ich beim zweiten Kind dann irgendwie besser gemacht. Aber auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Kraft gekostet und dann gleichzeitig wusste man ja auch nicht, wie hauen eigentlich so Hormone rein. Das heißt, was machen Hormone mit deinem Gehirn? Also eigentlich bist du ja dann in dieser Rolle eigentlich dafür da, dich um dich selbst zu kümmern, zu überleben, also um fit zu sein und dein Kind zu versorgen. Das ist deine Rolle eigentlich so rein von der Natur gegeben. Ja, und nicht noch gleichzeitig zu denken, wie ich irgendwie eine Firma aufbaue und wie ich möglichst eine Produktion aufstelle und wie ich möglichst die Produkte nach draußen schreie, damit mich jemand sieht und jemand kauft. Also das war natürlich viel zu viel. Also es war der Rolle entsprechend, ich habe wenig geschlafen, also ich hatte definitiv zu wenig Schlaf, dann zu wenig gegessen. Also so viel kann man gar nicht essen. Also kann man schon, das habe ich dann später nochmal justiert beim zweiten Kind. Das geht schon alles. Und habe wirklich 6 bis 9 Monate gebraucht. Katharina war damals wirklich das Zugpferd. Also wäre Katharina damals nicht gewesen, hätten wir diesen Start nicht so super hingelegt. Weil das war krass. Also ich glaube, ich war erst im Monat 9, war ich klar im Kopf. Also ich habe lange gebraucht, in diese Rolle zu finden. Also in meine Rolle als Mutter, so. Plus in die Rolle dann, ich gründe gerade eine Firma, also es war so eine Multi-Rollen-Herausforderung.
Ja.
Ja, aber dann war ich irgendwann klar, dann konnte es dann losgehen und habe ganz viel gelernt über mich, über Energie, über Versorgung und über das Gehirn. Also ich war teilweise schon so down, dass ich wirklich kaum noch irgendwie denken konnte. Das war wirklich krass. Aber mit dem zweiten Kind war das cool. Weil da habe ich ja ganz viel gelernt.
Da nimmt man quasi das, was man beim ersten Kind gelernt hat, wendet man dann gleich
an. Das machen viele andere auch so gemacht. Ja. Die Lernkurve ist ja steil.
Ja,
das Kind habe ich sogar, ja, da habe ich sogar 2 Jahre gestillt und habe aber auch mich von Anfang an richtig, richtig, richtig gut versorgt. Also ich habe so viel und gut gegessen, dass ich gar nicht überhaupt in irgendein Tal kommen konnte und war sowas von klar und glücklich von Anfang an, dass das mit dem zweiten Kind viel, viel besser ging als mit dem ersten.
Ja, ich meine, diese Konzentration auf das erstens neue Kind, auf diese neue Aufgabe als Mutter, auf diese neue Aufgabe als Geschäftsführerin, innovativ zu bleiben, gleichzeitig, das ist der absolute Kracher. Ne? Also klar, man lernt draus.
Ja.
Wie kann man besser lernen, als genau vor diesen beiden Herausforderungen gleichzeitig zu stehen? Ja, Wahnsinn.
Ja, also, ja. Genau, rückblickend würde ich sagen, macht es nicht. Wenn jemand eine Empfehlung möchte für dieses Parallel, macht mal, also Kind, okay, dann Baby, okay, ein Jahr, gib dir ein Jahr und dann fang an. Dann ist gut. Das ist super. Also ich finde so beim ersten Kind, beim zweiten Kind ist was anderes, aber das erste Kind brauchst ich persönlich, also N gleich 1, würde ich sagen ein Jahr und dann bist du wieder so auf dem Weg der Stabilität und dann kannst du dir auch, ja, auch so Zeiten einräumen, dann kannst du dein Kind, wenn du das möchtest, natürlich auch in die Kinderbetreuung mal bringen, dann hast du mal ein bisschen Luft, dann fängt diese Kita, die Krippe an.
Ja.
Dann kommen so die ersten Energien und zurück und du fühlst du, dass dein Körper wieder zu dir gehört, ne? Also so ein bisschen dieses, okay. Dein Kopf auch, so, du kannst dich ein bisschen mehr sortieren und dann ist okay. Aber dieses Parallel, wenn ich zurückblicke, würde ich das nicht nochmal machen.
Nicht.
Aber zurückblicken ist ja auch nicht, es ist okay, wenn man zurückblickt, aber es war damals so entschieden und es war auch, war sicherlich auch gut.
Ja.
Ne? Es war gut so, wie es war und aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, würde ich doch ein bisschen anders machen.
Aber das hat dich quasi auch zu dem gemacht, was du jetzt bist. Also in den letzten Jahren natürlich, ich glaube auch dafür hast du vermutlich auch einen Blick für viele Dinge, die du sowieso vorher vielleicht nicht hattest. Auch innerhalb der Geschäftsführung natürlich, was dir vermutlich auch in die Karten gespielt hat. Aber schön, wenn man da noch einen Partner hat. Ich glaube, ganz alleine wäre das wahrscheinlich überhaupt nichts geworden. Also ein Partner, ein Geschäftspartner in dem Fall. Ja. Aber
ja.
Also ich sag mal, dieses ganze Thema, du hast ja erzählt, jetzt machst du Beachvolleyball, du bist jetzt auch im Beachvolleyball aktiv und ich glaube, so wie ich das vorhin rausgehört habe, die Idee, also aus dem Sand, aus dem Meer heraus, also deswegen auch die Beachwear, Beachvolleyball und Inazca, steht das irgendwie in Verbindung, soll das in Verbindung stehen, kommt man da irgendwie, gibt es auch Beachvolleyballwear, ich bin so 100% in euren Produkten, bin ich nicht in jedem Detail, aber ich meine, irgendwo liegt
ja. Das so nah. Also auf jeden Fall ist die Verbindung, das Band ist da ja auch sehr, sehr fest und sehr eng. Das ist ja, ne, unser Ursprung. Also wir kommen aus dem Sand und die Produkte sind für Sandsportlerinnen auf jeden Fall gesetzt und wichtig und funktionieren hervorragend. Und was wir jetzt neu machen, also wir werden dieses Jahr im Sommer mit einem Partner rausgehen und ein erstes nachhaltiges Beachvolleyball-Camp machen. Also das ist ein Partner, der selber schon Beachvolleyball-Camps anbietet. Auch ein Hamburger Unternehmen, sodass wir so ein ganzheitliches, nachhaltiges Beachvolleyball-Camp, das umfasst. Im Testival unser Produkte natürlich, das umfasst die Ernährung, also es wird sehr ausgewählt, entweder selber gekocht oder bekocht.
Okay.
Das heißt, definitiv vegetarisch-vegan, also so die Richtung. Es wird über, also sag ich mal so Mindset-Coaches wird es geben, ne? Also dieses ganze Thema Body and Soul wird bespielt über natürlich das Training, körperlich über Balltraining, als auch geistiges Training. Das wird sehr spannend und es wird alles auch hier an der Ostsee stattfinden. Also Thema kurze Wege, support your locals, ne?
Ja.
In Zirksdorf. Das wird cool.
Da war ich dann
also
im Urlaub.
Das ist so das erste Mal, wo wir jetzt rein von unserem Ursprung jetzt mal rausgehen mit einem Partner und mal ein Beachvolleyball-Camp machen. Was uns natürlich noch umtreibt, wir unterstützen viele Beachvolleyball-Teams, also auch im Profibereich. Die statten wir aus und die begleiten wir mit unseren Produkten. Also wir haben ja neben den Sportoberteilen haben wir auch Leggings und also Short-Tights und ganz normale Lang-Tights. Das heißt, da begleiten wir mit dem Produkt im Training und im Wettkampf auf nationaler und internationaler Ebene. Und dort haben wir auch Teams mit unterschiedlichem Fokus, also Team Achtsamkeit, ne, beispielsweise, was dann immer das Thema Achtsamkeit im Sport auflädt, okay, zyklusbasiertes Training und, und. Also das ist schon, das ist uns weiterhin sehr wichtig. Das ist natürlich, wenn man jetzt so in den Zahlen denkt, ist das, oder auch in der Reichweite des Sports, es ist Nischensport. Ne?
Beachvolleyball, ja,
absolute Nische. Also Volleyball ist eine Nische, Beachvolleyball ist gefühlt noch nischiger. Aber in
die
der
Nische,
genau, die Nische der Nische. Und aber in der bewegen wir uns sehr gerne. Also, weil das natürlich emotional ein Thema ist, das ist absolut die große Leidenschaft, das ist für uns der geilste Sport. Beachvolleyball ist einfach ein wundervoller Sport. Ja, deswegen bleiben wir da auch, deswegen haben wir da auch spannende Partner und ja. Aber so jetzt an sich auf der Website nochmal extra so eine Kategorie, also wir entwickeln gerade oder haben entwickelt einen Beachvolleyball Pro, also einen Pro-Top und eine Pro-Hose. Entwickeln wir auch mit einem Partner, das ist ein Co-Branding. Das kommt jetzt raus und das werden wir sicherlich sehr stark in diesem Beachvolleyball positionieren auch. Dass man das auch über den Shop auch sieht und über die Website nochmal extra. Aber sonst sind wir natürlich im Sportbereich, ist es egal, wofür du uns trägst. Also du kannst uns beim Laufen tragen, beim Workout, beim Yoga, beim Kiten, beim Surfen, beim Schwimmen, was auch immer.
Sehr vielfältiger Einsatzmöglichkeiten. Klar, ich meine, ey, wenn du in der Theorie, also klar, wenn man sich damit im Wasser bewegen kann oder am Strand bewegen kann, kannst du dich damit überall drin bewegen. Also von daher liegt ja nah. Ne, aber mir kam so der Gedanke, deswegen hatte ich das auch mal so als Punkt aufgeschrieben, inwiefern das da Verbindungen gibt oder in Verbindung steht. Ich meine, was gibt es Repräsentativeres, als jemand, also wenn man den Sport selber liebt und selber ausübt, um dann seine eigene Marke daran zu präsentieren, ist ja schon und vor allem nicht sexy. Also es ist ja jede Art, das ist ja noch, kommt immer noch dazu, für mich als Mann natürlich immer auch nochmal, ich finde diesen Sport, also Beachvolleyball ist ja auch etwas, das sehr ästhetisch ist. Ne?
Absolut.
Und wenn da Klamotten, so, ich sag mal, das Ganze noch irgendwie mit einsetzen, warum nicht?
Ja, das ist ja auch das Schöne, wir haben ja auch, also da wir unterschiedliche Styles haben, also 4 Bikini-Oberteil-Styles und 4 Hosen-Styles, also Bikini-Hosen, haben wir auch da wiederum für jeden Körpertyp und für jedes Bedürfnis irgendwie eine Hose. Das heißt, wir haben was mit mehr Stoff oder mit weniger Stoff oder hochgeschnitten, tiefer geschnitten, einen weichen Bund oder einen festen Bund. Das heißt, die Teams, die dürfen sich dann natürlich auch aussuchen, was sie tragen. Da sagen wir jetzt nicht, ja bitte nehmt doch immer bitte das knappeste Höschen, damit das möglichst attraktiv aussieht. Also das ist ja absolut nicht unser Ansatz. Das heißt, jeder trägt das oder jede trägt das, worin sie sich wohlfühlt.
So. Ja.
Und das ist,
nur dann ist es auch attraktiv, weißt du?
Ja,
also,
richtig.
Wenn man das trägt, worin man sich wohlfühlt, nur dann ist es attraktiv. Und dann finde ich, man verstellt sich nicht, man trägt genau das, was man mag.
Ja.
Nur nackt ist, glaube ich, verboten.
Ja, das geht, glaube ich, nicht. Nee. Es gab ja mal die Vorgabe, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, also diese Vorgabe, wo der Bikini-Hosenrand so und so viel Zentimeter betragen muss, der darf nicht drüber liegen.
Das wollte ich dich gerade fragen, ob du das weißt, weil ich habe das auch mal gehört.
Ja, das waren mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es 4, 4,5, 5, auf jeden Fall haben wir damals bei der Gründung schon darauf geachtet, dass wir da in diesem Rahmen sind, dass unsere Hosen dann auch da getragen werden dürfen, so auf diesem Wettkampflevel, auf dem höchsten. Ich weiß allerdings nicht, ich glaube, das wurde aufgeweicht, sehr stark aufgeweicht.
Ja, es ist ja Regel, schon.
Weil es natürlich absolut übergriffig ist, zu sagen, ihr zieht bitte möglichst knappe Höschen an, damit der Sport möglichst, sich möglichst gut verkauft.
Es ist bescheuert, das eigentlich. Wir wollen ja Arsch sehen.
Übergriffig. Ja, es ist funktioniert so nicht. Ja.
Nee, das funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, in der offenen, mittlerweile auch sehr offenen und sehr breit getretenen im negativen Sinne, sondern breiten Gesellschaft, also auch das, wie es nach außen kommuniziert wird, ist das, glaube ich, damit stellt man sich in der Ecke und da wird man bespuckt.
Ja,
also,
ja,
nur das so fordert, weißt du, ich meine?
Ja.
Nee, also ganz und gar nicht. Aber siehst du, noch den Punkt zurück, Nachhaltigkeit, weil du gesagt hast, du hattest vorhin noch über Portugal erzählt, also ihr habt ja auch einen großen Nachhaltigkeitsaspekt. Das ist vor allen Dingen ja sowas, was auch einen großen Wert bei euch darstellt. Ihr seid nicht wegen dem Fast Fashion, da kommen wir zu dem, um den Bogen einmal zu spannen, quasi hier geht es nicht um Fast Fashion, sondern hier geht es um eine sehr, sehr nachhaltige Marke.
Ja, Das ist richtig. Und das fängt ja bei uns damals schon in der Stoffrecherche an. Wie gehen wir da überhaupt ran? Und dann war es ja klar, okay, wenn wir uns Auswahlmöglichkeiten von Stoffen zusenden, dann sind die erstmal alle aus Europa. Also das war schon mal gesetzt, weil das ist keine Regel, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die sozialen Standards und Produktionsstandards in Europa deutlich höher sind und besser sind als Übersee. Das ist keine Regel, aber das ist meist so. Und wir haben natürlich gesehen, also den Vorteil des Freihandels. Das heißt, du hast keine Probleme am Zoll, du hast die Gebühren nicht, es geht schnell durch, du hast kürzere Liefer- und Transportwege. Von daher, war für uns so gesetzt, ja. Also definitiv war das wichtig. Das eine ist die Materialherkunft, das andere ist das Material. Wir haben damals 2016, da waren wir schon mit die Ersten, die Phase eingesetzt, Econyl. Das machen heutzutage mittlerweile auch andere Firmen, auch größere Firmen, die diese Phase einsetzen. Das ist eine regenerierte Faser. Das ist genau regenerierte Faser aus Polyamid. Und die stammt wiederum aus drei unterschiedlichen Rohmaterialien. Das sind einmal das sind Fischernetze, alte Fischernetze, das sind Industriekunststoffe und das sind, wenn du so Teppich kennst, die Flusen obendrauf, diese oberste Schicht an Flusen, wird abgetragen und geht auch in diesen ganzen Rohmaterial, sag ich mal, in die Basis, wo dann wiederum raus die regenerierte Faser entwickelt wird. Und
Wow.
die haben wir, 78% haben wir regeneriertes Material. Also regeneriert ist, sage ich mal, der Fachbegriff dafür. Also andere kennen das unter recycelt. Sage ich mal, ist vielleicht gebräuchlicher. Das heißt, Material zu verwenden, was es schon gibt. Ja, ohne dass wir halt generell Rohöl irgendwo in irgendeiner Form wieder neu gewinnen müssen, verbrauchen müssen, Ressource angreifen müssen und verbrauchen müssen. Genau. Und der Rest ist 22% Elastan. Das heißt, das macht unser Material stabil. Stabil und dehnt sich und zieht sich wieder zurück. Und es ist halt wichtig, dass wir eine Frischfaser am Material haben, damit wir die Stabilität und Langlebigkeit gewährleisten können. Ja, genau. Also das zu dem ganzen Thema Material. Das heißt auch, und damit, das kann man auch überall, gibt es unterschiedliche Berichte dafür, dass diese regenerierte Faser 80% weniger Treibhausgase ausstößt als eine Faser, die du neu aus konventionellem Rohöl gewinnst.
Okay.
Ne? Ja.
Wow.
Genau. Ja, also das ist schon mal ein großer Impact und auch ein wichtiger Fakt, dass halt regenerierte Faser und recyceltes Material jetzt in dem Sinne natürlich auch Energie verbraucht, aber deutlich weniger als eine
Genau, das
neu
ist ja auch das,
gewonnene.
dieses Nachhaltig, also diese, wo Nachhaltigkeit auch anfängt, ne? Also man gibt so viele Möglichkeiten der Nachhaltigkeit, aber ey, genau das ist halt auch das, was in dieser Fashion-Welt oder was bei vielen Produkten halt einfach fehlt, weil alles neu produziert wird, immer wieder neu produziert, ohne einen Kreislauf zu schaffen oder aus irgendwas heraus. Von daher, das ist ein super interessantes Thema und ich lieb's. Also diese ganze Kombination macht diese Marke, finde ich, so aus. Also das, auch das, was ihr zuletzt hattet, ich glaube, aus Stoffresten einer anderen Firma.
Ja, das war ganz spannend. Das ist ein großer Outdoor-Artikelhersteller, die auch so im Performance, eher im Winterbereich, also eher so wärmende Artikel in ihren Jacken, in den Bündchen und in den Taschen Stoffe verarbeiten, die wir wiederum als Hauptmaterial verarbeiten. Und das heißt, die haben ja davon immer so kleine Stücke nur. Das heißt, kaufen relativ viel Stoff ein und haben auch relativ viel Verschnitt. Und so, dass sie jemanden gesucht haben, der diese Stoffe noch weiterverwenden kann. Und die haben uns dann kontaktiert und haben gesagt, wir haben die Leftover, wollt ihr die haben? Und dann haben wir denen die quasi abgekauft und daraus haben wir eine Leftover-Kollektion entwickelt. Das heißt, die Stoffe liegen da nicht rum, die werden nicht vernichtet, die werden einfach weiterverwendet. Und das war natürlich echt eine Win-Win-Situation.
Super.
Und das ist jetzt im Prinzip ein Partner, den wir auch weiterhin langfristig an der Seite haben und immer wieder die Leftover quasi übernehmen. Ja,
Finde ich
für
geil.
genau solche Projekte. Ja,
Ja, also
absolut.
hat mir auch sehr gefallen, als ich das
Cool.
auch gesehen habe. Ich meine, und dann habe ich mir gedacht, so, oh, wenn du so Shorts für mich, das wäre auch was geil.
Die Frage ist ja auch immer bei uns, also wir machen es immer daran fest, wie oft kommt jemand und schreit und ja. fragt uns nach bestimmten Dingen. Das heißt, wenn das jetzt jede Woche 10-mal uns jemand fragt, Mann, wann macht ihr endlich mal Männersachen, dann treibt uns das natürlich mehr, als wenn jetzt irgendwie einmal im Jahr jemand fragt, wann macht ihr denn endlich Männersachen. Also so machen wir auch so ein bisschen die Produktentwicklung, ne? Weil wenn jetzt immer Frauen sagen, ich bräuchte aber was, ich habe eine schmale Unterbrust und viel Brust, ich brauche endlich mal eine Problemlösung. Ja, und wenn die das oft genug platzieren, dann wird das auch entwickelt, ja.
Okay, ich sammle Stimmen.
Genau.
Ja, also ich finde, also man könnte ja viele tausend, das ist einfach der Wahnsinn, man könnte so tausende Sachen fragen. Vielleicht einfach so abschließend Zukunft, was ist Inaskas Zukunft? Also habt ihr klar, bis auf das, also das, was jetzt aktuell ist, das, was du erzählt hast, worauf blickt man noch? Was geht da? Geht da noch was? Geht da noch mehr? Was hast du noch im Kopf, wo du sagst, so, das will ich unbedingt noch machen?
Oh ja, da geht ganz schön, da muss auch ganz schön viel mehr gehen. Also nicht nur bei uns, ich hoffe auch generell in der ganzen Fashion-Industrie muss noch mehr gehen. Und was wir als Vision haben, was noch weit weg ist, aber was unbedingt kommen soll, ist im Prinzip ein vollständig kreislauffähiges Produkt zu entwickeln, was A, die Ressourcen nicht angreift, aber auch B, aktuell sind unsere Produkte ja noch Restmüll. Das heißt, sie sollen nicht irgendwie irgendwann einfach kaputt sein und verbrannt sein. Wir versuchen die Produkte ja schon ewig im Kreislauf zu halten durch Upcycling, durch neue Verwendung, was auch immer. Dass, wenn du wirklich einen Stoff hättest, wenn das Produkt am Ende des Produktlebenszykluses ist, dass du dieses Produkt meinetwegen schreddern kannst, einschmelzen kannst und daraus wieder das Material hältst du im Zyklus und daraus wieder neue Produkte entwickeln kannst. Das heißt, wir wollen nicht, und das ist ja mal dieser Struggle, finde ich schon, wenn man ein nachhaltiges Unternehmen ist, wir wollen zwar wachsen, aber nicht um jeden Preis wachsen. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht, dass dieser Berg an Restmüll, der da draußen, wie man ja auch über diverse Bilder und Berichterstattung draußen sieht, dass dieser Berg an Klamotten immer, immer größer wird. Also das wäre eigentlich das Ziel, zu sagen, der Fußabdruck ist wirklich real so klein, dass es sich auch richtig gut anfühlt.
Ja.
Ne? Das heißt, viele Unternehmen haben halt einfach einen größeren Abdruck und wir wollen einfach am liebsten gar keinen, aber nicht, dass wir den einfach kompensieren durch bestimmte Projekte und wir kaufen uns die Neutralität, denn das wäre natürlich, das ist das Ziel, so von innen heraus kreislauffähig zu werden und somit diesen Abdruck möglichst klein zu halten. Und das ist aktuell noch schwer, weil wir haben ja ein Mischgewebe, ne? Eine Mischfaser, das sind zwei Fasern und die kannst du nicht schreddern und wiederverwenden. Das heißt, die haben auf jeden Fall irgendwann ein Ende. Das heißt, eine vollständig reine Faser, jetzt nur reines Polyester oder reines Polyamid, kannst du wieder schreddern und in den Kreislauf bringen. Aber dadurch, dass unsere Produkteigenschaften so komplex sind, was ich eingangs schon mal meinte, gegenüber Salz, gegenüber Wasser, gegenüber Hitze, gegenüber Kälte, gegenüber alles, das Material muss halt langlebig bleiben und das ist halt der Punkt. Und wir wollen natürlich, also das ist deswegen ein schrittweises Vorangehen, Performance nicht zurückstellen, weil wenn wir ein Produkt haben, was nur einen Monat hält, haben wir nichts gewonnen. Nicht wirklich. Das heißt, genau, also Kreislauffähigkeit ist für Inaska absolut die Vision für die nächsten Jahre. Das wäre der absolute Traum, das zeitnah umzusetzen. Und weiterhin Frauen eine Lösung an die Hand zu geben und auch in der Wahrnehmung und im Markt halt, dass wir als Expertinnen wahrgenommen werden im Swimwear-Bereich, ja, dass wir da bleiben und dass wir uns da weiterhin positionieren. Und natürlich starke Partner, das ist das große Thema. Also wir brauchen große Partner, starke Partner, da arbeiten wir aktuell sehr intensiv dran. Wir haben noch ein reines Online-Geschäft und von daher, also so 80% nicht rein, aber der Anteil muss wachsen, dass wir bei großen Partnern physisch hängen, damit wir angefasst und anprobiert werden können. Und in der Erfahrung war es auch so, jede Beratung ist fast eine 1:1 Conversion, also übersetzt sofort ein Kauf, also Beratung am Produkt.
Ja.
Ja, da wollen wir natürlich, da müssen wir hin.
Ja, also das ist, denke ich, auch ein wichtiges, vor allen Dingen auch ein wichtiges Ziel, um Stabilität zu erreichen. Ne? Also wenn du halt so im E-Commerce und im D2C unterwegs bist, dann bist du natürlich auch, klar, du bist immer direkt am Kunden, den Verkauf, aber Es ist ein Modeprodukt, ist auch eins, ja, was man gerne anfassen möchte. Und natürlich auch Nachhaltigkeit ist dann auch immer so ein Thema, wenn man sich Sachen bestellt, wieder zurückschickt, diese Retourenprozesse, das, was alles stattfindet, ne, um da auch ein bisschen weniger davon zu erreichen. Das ist natürlich mit starken Partnern, die das Produkt verbreiten, weil von alleine generiert man nicht so viel Reichweite, außer mit ganz viel Geld einsetzen, aber das muss ja auch irgendwo herkommen. Von daher, ich meine, ich arbeite für eine Firma, bei der hat das auch alles mal irgendwie angefangen. Aber ich denke, da gibt es einige Kanäle, wo man das Ganze noch streuen kann und bestimmt auch Leute, die andere Kanäle wissen, die da bestimmt auch zu beitragen, dass es geht. Ja, super, super wichtig und ich finde auch die Mission sollte einfach weitergetragen werden, weil ich bin ein Mann und ich liebe trotzdem den Wert und das Produkt von euch, weil einfach so viel dahinter steht und so viel drumherum steht und ich finde, das ist was Zukunftsträchtiges, was vor allen Dingen auch aktuell wichtiger denn je ist, dass man von diesem ganzen Fast Fashion und diesem Gedanken, dass man einfach mehr den Nachhaltigkeits- und Modegedanken im Auge hat und vor allen Dingen auch, so wie man es darstellt, wir sind Menschen, wie wir aussehen und so wollen wir auch dargestellt werden und von daher authentisch bleiben und Inaska ist authentisch, also ich finde das so.
Ja, das finde ich auch.
Ja, Franzi, ja, ich würde sagen,
wir können aber noch zwei Stunden weiter erzählen. Können noch zwei Stunden weiter.
Jeder hat hier so Termine, die Zeit drückt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du hast. Vielleicht haben wir auch nochmal. Wir haben immer mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, dieser Podcast ist ja einfach, es ist ja eine Idee. Es ist etwas, was ich mal irgendwann verwirklicht habe, um zu sagen, es gibt so interessante Menschen, es gibt so interessante Visionen und Dinge. Ich will das einfach so immer fortführen und das der Welt mitteilen. Und da finde ich genauso, weil immer viele auch immer gesagt haben, ja, laufen, wir hatten mal zwei, drei Gäste, da ging es nicht nur ums Laufen und das, also ehrlich gesagt, der Podcast war nie darauf ausgelegt zu laufen, sondern er war auch darauf ausgelegt, Dinge vorzustellen und darüber zu reden, wie man zum Beispiel auch als jemand, der gerade eine Firma gegründet hat, auch noch eine Familie nebenbei gründet und mit einem Produkt, wo man sagt, ja, Bademode haben wir müssen mal gucken, was wir noch so alles machen können, weißt du, wie ich meine? Also,
ja.
Dieser definitiv Wahnsinn.
Ich kann es auf jeden Fall nur zurückgeben. Ich finde den Podcast super. Ich finde es super, wie du es machst. Es ist authentisch, es sind richtig spannende Persönlichkeiten dabei. Richtig, richtig inspirierende Momente hatte ich schon, als ich im Zug saß. Also ich finde den super. Ich höre den sehr, sehr gerne. Und freue mich, dass ich jetzt ein Teil davon bin.
Ja, das finde ich auch. Finde das super schön. Ich denke, wir kriegen dann nochmal irgendwo ein Thema raus. Da gibt es genug, worüber wir erzählen können und wollen. Ich danke dir, dass du Gast warst, dass du Inaska vorgestellt hast, dass du dich vorgestellt hast und mir auch gerade so ein schönes Gefühl dafür gegeben hast. Lass uns Inaska weiter spreaden, damit auch die Leute da draußen in Kontakt damit kommen. Franzi. Ja,
unglaublich gerne. Ja, dann sehen wir uns ja dann im Prinzip
Wir sehen uns ja auch mal beim Laufen, ne?
Genau, ja, definitiv. Sehr gerne.
Sonst möchtest du noch was loswerden? Möchtest du Omi grüßen? Nein.
Nee. Also Omi grüßt nicht, aber für Grüße gehen raus an Hans nochmal. Der hat uns ja auch zusammengebracht.
Ja, genau. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank für jeden, der jetzt zugehört hat. Und einfach mal in die Shownotes gucken, da ist der Link zu Inaska. Und ich danke dir, Franzi. Mach's gut.
Ich danke dir. Tschüss. Hier gerade diese Augen gucken, wo er das nochmal zeigen muss die ganze Zeit. Das ist der Kater meiner Schwester. Lukas. Und die Augen sind genau über dem Bildschirm, über der Kante. Das ist immer abprogrammiert. Okay, geht los.
So, jetzt warte. Genau, okay, und also ich lege jetzt quasi los.